Ja, hallo Tobias, dann höre ich mir eigentlich jede Woche an, finde es oftmals interessant, aber gerade diese Darstellung Ost-West fand ich mal für viele, ja, überdenkenswert, nachdenkenswert, lehrreich, also Top-Podcast.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Top Willi, das war Willi Bohls hier zum Einstieg in den Podcast in der Episode 176 vom 3. Oktober 2025, dem Tag der Deutschen Einheit. Ich heiße Tobias Weckenbrock und ihr seid nicht mit meiner Stimme in den Podcast eingestiegen, sondern mit der von Willi Bohls. Der hat sich nämlich bei uns gemeldet als Feedback für die Sendung, bei der ich mit Josa Mania Schlegel hier stand, um über den Ost-West-Konflikt bzw. die Ost-West-Problematik in Deutschland zu sprechen. Vielen Dank, lieber Willi, fürs Zuhören und für dieses Feedback. Das freut mich sehr. Und weil fremde Stimmen hier im Podcast ja zwischendurch auch mal echt eine willkommene Abwechslung sind, machen wir da heute weiter. Wir hören gleich die Stimme von Anna. Die ist 24 und kommt in den Kurznachrichten vor mit ihrer Friedensflotte zum Gazastreifen. Außerdem zu hören ist Jens Langensiepen vom Stadtmarketing mit Blick auf das übernächste Wochenende. Und dann haben wir für euch noch jede Menge Kurznachrichten und damit steigen wir jetzt ein.
Ja, mein Name ist Anna, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Politikwissenschaftsstudentin, genau, und ich befinde mich jetzt auf diesem Boot Richtung Gaza, auf der Conscience. Die Conscience hat auch eine ganz interessante Geschichte. Das ist ein Boot, ein sehr altes Boot, was aber schon mal versucht hat, nach Gaza zu gehen. Es wurde dann sehr lange, natürlich auch unter Druck der israelischen Regierung, von der Türkei blockiert, weil es in der türkischen Fahne fahren sollte. Es gab dann sehr, sehr viel Protest am Hafen. Die Conscience sollte mit verschiedenen anderen Booten fahren. Der Druck hat zumindest erreicht, dass die Conscience fahren durfte, was ein Erfolg war. Also Leute haben es wirklich über fast ein halbes Jahr am Hafen immer wieder festgekettet, immer wieder protestiert, immer wieder Sachen blockiert, damit dieses Boot fahren kann, weil es eben sehr wichtig ist, dass dieses Boot fahren kann. Dann konnte dieses Boot quasi endlich lossegeln und wurde dann kurz vor der Küste von Malta mit Bomben ja angegriffen, sodass es eben nicht fahren konnte. Das war letztes Jahr im Frühjahr. Genau, und jetzt ist das Boot segelbereit, offensichtlich. Ich bin hier gerade ja auf dem Mittelmeer und wir segeln Richtung Gaza.
Am Montagabend hat sich dieses Schiff mit Anna Liedtke und 99 weiteren Personen, Journalisten, Mediziner, Aktivisten, in Italien, in Süditalien, in Gang gesetzt und ist jetzt auf dem Weg in den Nahen Osten, um dort die Seeblockade der Israelis zu durchbrechen und Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Über Anna Liedtkes sicher auch nicht ganz ungefährliche Reise habe ich mit ihr gesprochen. Sie kommt aus Deininghausen, studiert Politikwissenschaft, naja, und versucht sich zurzeit in einer ganz neuen Herausforderung. Darüber habe ich einen längeren Text geschrieben und auch ein Video veröffentlicht. Das könnt ihr lesen auf rn.de/castrop als Mitglied der Community RN+. Stadtratsdinosaurier. Mit dem Abschied von den Ratsherren Ulrich Werkle, Josef Berkle und anderen endete diese Woche in Castrop-Rauxel eine Politik-Ära. Zusammen bringen allein diese beiden Kommunalpolitiker, der eine Grün, der andere von der CDU, 67 Jahre Ratserfahrung zusammen. Der 76-jährige Oberkastropper Werkle saß seit 1984 für die Grünen im Rat. Und Josef Berkel, 79 Jahre alt, ist seit 1992 dabei. Beide prägten die politische Kultur ihrer Fraktionen und auch darüber hinaus. Werkle erlebte Jahre einer ruppigen Betonkoalition aus SPD und CDU, gegen die die damalige grüne alternative Liste kaum ankam. Und jahrelang eine Alleinherrschaft der Sozialdemokraten, die letztlich machen konnten, was sie wollten. Doch mit der Zeit entstanden im Rat Gesprächskultur, Koalitionen und gemeinsame Projekte, etwa das Bürgerwindrad auf Schwerin oder Tempo-30-Zonen. Jupp Berkel, der Landwirt aus Becklem, engagierte sich sehr stark für die Belange Henrichenburgs und war oft auch ein Lautsprecher und harter Verfechter seiner Positionen. Sein Rückzug ist Teil eines Generationenwechsels in der CDU, die sich mit jungen Kräften wie Jonas Ehm, Fabian Käse, Michael Schneider, Jasmin Brallmann oder Niklas von Estorf und vielen weiteren Gesichtern verjüngt hat. Die Stadt verliert mit den beiden Männern auf jeden Fall zwei wirkungsvolle Stimmen. Am Donnerstag um 17 Uhr war ihre letzte Ratssitzung. Am 6. November konstituiert sich nämlich der neue Stadtrat. Schule. Die Frithjof-Nansen-Realschule steht exemplarisch für ein strukturelles Dilemma im Castrop-Rauxeler Schulsystem. Denn seitdem die Sekundarschule Süd ausläuft, und darüber haben wir ja kürzlich erst berichtet, dass jetzt gerade der letzte Jahrgang dort läuft, wird sie zunehmend zur letzten Station für Schüler, die eigentlich eine Hauptschule bräuchten, aber das integrierte Ganztagssystem Gesamtschule ablehnen. Der Schulleiter Ulrich Gerdesmeier und sein Stellvertreter Volker Breuking schilderten uns jetzt bei einem Gespräch, wie sich die Realschule also unfreiwillig zu einem Auffangbecken in der Stadt entwickelt hat. Mit allen pädagogischen und organisatorischen Herausforderungen, die damit einhergehen. Die Bandbreite in den Klassen reicht von leistungsstarken Realschülern bis zu Seiteneinsteigern aus Integrationsklassen, die kaum Deutsch sprechen, geschweige denn schreiben. Die Lehrer kämpfen also schon mit Binnendifferenzierung, unterschiedlichen Plänen, Lehrplänen in einem System, das an seine Grenzen stößt. Ihre Forderung ist eigentlich relativ klar. Castrop-Rauxel könnte eine eigene Hauptschule gut vertragen. Klein, überschaubar, vielleicht sogar am Anfang nur einzügig in der 5. Klasse, denn eine Schule, eine Hauptschule wächst ja über die Jahrgänge dadurch, dass sie immer wieder Schüler nach der 6., 7., 8. Klasse aus anderen Schulformen aufnimmt. Ein konkreter Vorschlag aus der FNR, die Schillerschule am Standort reaktivieren, also in der Castropper Altstadt wieder eine Hauptschule einführen. Die Realschule selbst will aber eigentlich gar nicht klagen. Sie freut sich jetzt erstmal auf ihren Sponsorenlauf für soziale Zwecke am 10. Oktober. Ein richtig tolles Event für die Schulgemeinschaft, sagt Gerdesmeier. Wahlärger. Zwei Fehler bei der Briefwahl zur Kommunalwahl sorgen tatsächlich für Ärger in Castrop-Rauxel. In mehreren Bezirken wurden anfangs falsche Stimmzettel verschickt. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber über 6000 Wähler mussten rechtzeitig vor dem ersten Wahlgang neue Unterlagen zugestellt bekommen. Das hat auch geklappt. Aber zur Stichwahl zwei Wochen später berichten jetzt Bürger, dass sie gar keine Wahlbriefe für die Stichwahl des Landrats bekommen haben. Und gleichzeitig noch an der Urne in ihrem Wahllokal abgewiesen wurden, weil sie ja in den Listen als Briefwähler vermerkt waren. Die Stadt sagt, sie habe in der Kürze der Zeit nach der amtlichen Feststellung des ersten Wahlergebnisses, also aus dem ersten Wahlgang, der zwei Wochen vorher war, alles rechtzeitig an die Post übergeben. Die Post sagt, sie habe 6 Tage vor der Wahl eigentlich alle Wahlbriefe, und das sind ja immerhin rund 14.000 in Castrop-Rauxel, zugestellt. Dennoch fehlten am Wahltag Unterlagen. Betroffen davon waren rund 100, sagt die Stadt, bis vielleicht sogar 400 Wahlberechtigte, schwerpunktmäßig nach unseren Recherchen offenbar in Castrop und Henrichenburg. Und dann gibt es auch noch einen Einspruch. Bürgermeisterkandidat Mario Rommel hat ihn gegen die Gültigkeit der Wahl eingelegt, mit Verweis auf das Kommunalwahlgesetz. Wahlberechtigte hätten in Wählerverzeichnissen gefehlt, kritisiert er. Die Stadt weist die Vorwürfe allerdings zurück. Rommel könnte noch klagen. Er selbst kam als freier Bürgermeisterkandidat auf knapp 2% der Stimmen. Und damit sind wir bei unserem ersten Hauptthema in dieser Woche. Und ich begrüße hier in meinem Studio ein bekanntes Gesicht, das wir aber schon lange nicht mehr hier hatten. Irgendwie, du hattest Urlaub, du hattest dann noch eine Krankheit auszukurieren. Und jetzt ist Johannes Wenzel wieder da. Endlich, moin.
Hi Tobi, yo, jetzt lange Pause, erst eine freiwillige und dann eine Zwangspause, aber jetzt bin ich wieder am Start und freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Über lange Fehlzeiten darf ich ja eigentlich auch nichts sagen, ich war ja selbst irgendwie gefühlt den ganzen Sommer nicht da, aber jetzt sind wir zusammen im Studio und sprechen, so lustig wir jetzt auch eingestiegen sind, über ein ziemlich heftiges Thema. Es hat mit der Kirmes zu tun, die ist jetzt schon ein bisschen zu Ende. Dass wir nicht schon eher berichtet hat, liegt daran, dass wir erst mit den Betroffenen sprechen wollten, und das hast du in dieser Woche getan. Erzähl mal, worum es geht.
Genau, also es hat halt so ein bisschen am Rande mit der Kirmes zu tun, denn das war auch am Rande der Kirmes. Und zwar war da Finn Mäder, 16 Jahre alt, kommt aus Castrop-Rauxel, unterwegs am Sonntag der Herbstkirmes, das war jetzt der 21.09. und ist da angeschossen worden, wohl mit einer Gas- oder Schreckschusspistole. Und ich habe jetzt diese Woche mit seiner Mutter gesprochen. Mit ihm selber war das noch nicht möglich, weil der aktuell ziemlich fertig ist, sowohl physisch als auch psychisch.
Eine Pistole auf einem Volksfest wie der Kirmes. Wissen wir schon, wie sowas überhaupt passieren kann?
Ja, also nach dem aktuellen Kenntnisstand handelt es sich wohl halt um eine Gas- oder Schreckschusspistole. Die Mutter hat gesagt, dass halt vermutet wird, dass es eine Pfefferpistole ist und dass die eben...
Was heißt das? Was ist das?
Darauf komme ich ja jetzt. Ach ja. Keine Sorge. Eine Pfefferpistole, das ist halt ja vielleicht auch einfach nur als andere Variante von Pfefferspray zu erklären, sag ich mal. Und das kann auch legal, oder so eine Pistole kann auch legal erworben werden. Und die wird halt zum Beispiel auch zur Abwehr von irgendwie Tieren eingesetzt. Und deswegen, das ist jetzt halt nichts Illegales, was man nicht bei sich führen dürfte. Aber wenn man jemanden damit ins Gesicht schießt, und das muss wohl aus relativ kurzer Distanz, also so knapp 10 Meter passiert sein, dann kann das ganz, ganz böse Folgen haben.
Okay, wer hatte denn die Pistole dabei? Wissen wir das?
Das wissen wir noch nicht.
Hat denn der Finn, mit dem du gesprochen hast, beziehungsweise seine Mutter, haben die da eine Ahnung, eine Vermutung oder wissen sie vielleicht, wer der Mensch war?
Also es gibt da Ahnungen und Vermutungen. Es gab ja auch zuerst auch einen Facebook-Post der Mutter, die hatte in der Gruppe Du bist Castropper, wenn, die ja, glaube ich, hier den allermeisten bekannt sein dürfte, am 23. September was gepostet und halt nach Zeugen gefragt und hatte da halt auch eine Beschreibung rausgegeben und hatte da auch aber halt Angaben zur Herkunft des vermeintlichen Täters gemacht. Da hatte jetzt halt die Dortmunder Staatsanwaltschaft, mit der wir ja auch gesprochen haben, mittlerweile darum gebeten, zurückzurudern, weil da können noch gar keine Angaben zu gemacht werden. Und da hatte ich auch mit der Mutter drüber gesprochen, die auch gesagt hat, dass das aufgrund eines Missverständnisses eine Annahme war. Die hat aber nochmal ganz klar betont, dass das ja gar nicht ihr Anliegen war, da jetzt irgendwen in irgendeiner Form durch die Herkunft irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Das war einfach nur über eine separate Freundesgruppe, mit der wohl eben der Finn an dem Abend unterwegs war, die Vermutung, die da aufgekommen ist. Und dann hat sie halt im bisschen im Eifer des Gefechts, sage ich es mal, weil natürlich da jetzt gerade alle ganz, ganz emotional aufgewühlt sind, das ist gepostet.
Und dann gibt's schnell so fremdenfeindliche Diskussionen, glaube ich, die sich da entwickeln, ne? Oder Vorurteile, die geschürt werden. Das ist oft das dann das Problem.
Kann halt schnell passieren. Das war nicht ihr Ansinn. Es war dann, was sie mir gegenüber natürlich auch nochmal irgendwie gesagt hat, dass es ihr ganz, ganz wichtig ist, dass man das jetzt nicht irgendwie missversteht und dergleichen. Und deswegen, wie gesagt, hat auch nochmal die Dortmunder Staatsanwaltschaft ebenfalls gesagt, noch kann da gar nicht zugesagt werden.
So, erstmal wollen wir mal einmal bei Finn bleiben. Wie geht's dem Jungen denn jetzt? Wie alt ist er überhaupt und was hat er für Folgeschäden?
Also 16 ist er und geht wohl hier in Castrop-Rauxel auch zum Berufskolleg. Und ja, aktuell nicht so gut, beziehungsweise genau heute an dem Tag, wo wir aufzeichnen, findet wohl die zweite OP an seinem linken Auge statt.
Genau, das ist Donnerstag. Wir strahlen ja immer am Freitag in aller Früh auf und wir nehmen, Überraschung, nicht nachts oder frühmorgens um 4 auf, sondern das machen wir immer am Vortag. Also Operation am Auge, ne?
Genau. Und das ist das linke Auge und die Mutter von Findi, Saskia Mäder, die hatte mir da einiges aufgelistet an Schäden. Ich kann das jetzt hier alles runterträllern, dass auch die Pupille abgesaugt werden musste, dass da Gas drin ist, dass das Blut unterlaufen ist. Aber ich mache jetzt mal die Kurzfassung. Höchstwahrscheinlich irreparable Schäden. Er kann halt noch nicht mal hell oder dunkel aktuell erkennen auf dem linken Auge und wird da vermutlich blind drauf bleiben.
Wir haben auch Bilder gesehen. Die sind entstanden, glaube ich, relativ am Tag nach dem Geschehen oder?
Ja, innerhalb weniger Tage danach.
Und da sieht das Auge ist komplett blau und rot, unterlaufen und zugeschwollen.
Also es sieht wirklich ganz, ganz böse aus.
Richtig gruselig, ne? So, was wird bei der Operation dann gemacht? Kannst du das schon sagen oder müssen die Ärzte, die Chirurgen erstmal hinschauen, was überhaupt noch reparabel ist und wie sie es wieder herrichten können?
So habe ich es auf jeden Fall verstanden.
Wie geht es jetzt der Familie eigentlich damit? Also du hast ja so ein bisschen reinfühlen können. Der Finn wollte, glaube ich, uns gegenüber jetzt erstmal nicht direkt sprechen, weil er einfach auch, glaube ich, ziemlich fertig ist. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also gestern, als ich da mit der Mutter gesprochen hatte, da hat er halt tagsüber auch noch wohl relativ viel geschlafen. Er ist halt wohl sehr neben der Spur, was gerade eben auch so das Körperliche angeht, weil jetzt ja auch einfach das Gehirn sich so ein bisschen daran gewöhnen muss, dass das halt, ne, wenn du auf einmal nur noch auf dem rechten Auge sehen kannst, dann ist das ja eine totale Umstellung.
Muss ja auch super schmerzhaft sein, ne? Wenn man das Bild sieht, das veröffentlichen wir auch in der Zeitung am Samstag, da kann man wirklich sehen und auch im Netz, da kann man wirklich sehen, das kann nicht ohne Schmerzen sein. Ne?
Auch das, er hat wohl zunächst zu seiner Mutter gesagt, so hatte ihn zumindest seine Mama zitiert, Mama, dir tut das mehr weh als mir, weil natürlich, ne, die Mutter da gerade auch jetzt, ne, vom psychischen und emotional natürlich irgendwie total durch ist, weil was für eine Nummer, dein Sohn ist da abends unterwegs und dann passiert das. Und ihm selber ist es wohl am Anfang rein psychisch damit noch gar nicht so schlecht gegangen, aber das kommt jetzt wohl mehr und mehr, weil laut seiner Mutter eben diese Realisation irgendwann einsetzt, ne? Also dass es halt jetzt sehr gut sein kann, dass sich da nichts mehr dran ändern wird an der Situation mit seinem linken Auge. Und das würde ihn jetzt dann doch mehr und mehr mitnehmen, desto klarer ihm das wird.
Du hattest schon erwähnt, wir haben mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, das heißt Polizei, Staatsanwaltschaft ermittelt, natürlich auch auf der Suche nach der Rekonstruktion erstmal des Hergangs und möglicherweise auch, wer der Täter war. Ne? Also kann man davon ausgehen, weißt du das schon, weiß man da schon, ob das Absicht war oder ein Unfall?
Also so wie der aktuelle Ermittlungsstand ist, kann man halt noch keine konkreteren Sachen zum Täter sagen. Die Mutter hatte zumindest gesagt, dass es da halt über ein paar Zeugenaussagen eben erste Ansätze und Vermutungen gäbe und dass man davon ausgeht, dass das jetzt nicht irgendwie ganz gezielt gegen ihn als Person irgendwie aus irgendwelchen persönlichen Gründen gemacht wurde mit dem Schuss. Aber trotzdem mit Absicht eben auf irgendeine Person und dann war er derjenige, der halt das Pech hatte.
Ist schon heftig. Die Kirmes ist ja irgendwie ein Ort, wo man Spaß haben will, wo man drüber laufen will. Der Finn war ja auch, glaube ich, nicht alleine unterwegs, ne? Oder in welcher Situation nee, befand er sich?
Mit denen, die ihn begleitet hatten.
Hat das schon, weiß ich nicht, Wirkung in der Stadt irgendwie entfaltet, dieser Vorfall? Haben schon Leute gesagt, oh Gott, da gehe ich nie wieder hin? Hast du sowas gehört? Oder wie gehen jetzt die Mäders auch damit um? Also die Betroffenen?
Also ich glaube, die Betroffenen, die sind da jetzt sowieso erstmal sehr darauf fokussiert, was jetzt überhaupt mit dem Auge wird.
Ja, klar.
Und wie es jetzt gerade einfach dem Finn in dieser Situation geht. Ne? Also jetzt dann gerade quasi heute am Donnerstag der Aufnahme die OP. Und da sind die jetzt, glaube ich, relativ im Tunnel. Parallel ist eben die Dortmunder Staatsanwaltschaft am Ermitteln und tauscht sich da auch mit den Angehörigen und mit der Mutter aus. Aber man muss ja jetzt natürlich auch bei allem, was wir jetzt hier schon irgendwie gesagt und angedeutet haben, auch klar sagen, das sind ja jetzt alles erstmal nur die aktuellen, oder das ist alles nur der aktuelle Ermittlungsstand. Das kann sich natürlich auch genauso gut nochmal ändern oder nochmal anders herausstellen. Deswegen ist sowieso die Frage, ob man da jetzt irgendwie direkt schon, also dass das ein mulmiges Gefühl bei einem hinterlässt, wenn man sowas hört, dass sowas einfach auf der Kirmes passiert, klar. Aber ich glaube, bevor man da jetzt schon so mehr in die Tiefe geht, wie es so grundsätzlich um das Thema Sicherheit auf solchen Veranstaltungen, wie es darum bestellt ist, da sollte man erstmal vielleicht abwerten, wie jetzt diese ganze Geschichte ausgeht und was überhaupt die Ermittlungen dann wirklich an Tatsachen ergeben.
Was brauchen die Ermittler jetzt noch? Die Staatsanwaltschaft, die Kriminalpolizei, haben die aufgerufen, Zeugen sich zu melden oder wie wird da jetzt ermittelt? Weißt du das?
Also was jetzt gerade wohl eine konkrete Spur sein könnte, ist, dass eine mögliche Tatwaffe gefunden worden ist.
Okay.
Da wollte der zuständige Oberstaatsanwalt noch nichts Konkreteres zu sagen, außer dass es sich wohl dann tatsächlich um eine Gas- oder Schreckschusspistole handeln soll. Das würde dann wiederum aber auch zu den Infos, die uns ja auch die Mutter gegeben hatte, passen. Das ist dann halt gegebenenfalls, ne, eine Pfefferpistole, die fällt ja quasi unter diese Kategorien gewesen sein könnte. Und die wurde der Mutter zufolge wohl in der Nähe des Gymnasiums gefunden. Und da am Schuleingang. Und dabei könnte es sich um die Tatwaffe handeln. Das ist jetzt gerade wohl eine der heißesten Spuren.
Okay, das heißt also noch viel Arbeit für die Polizei. Erstmal natürlich für die Familie selbst mit der Verarbeitung und den auch körperlichen Schäden, die der Finn davon trägt. Du hast schon gesagt, er wird auf dem Auge nicht mehr sehen können. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Ja. Kann man wenigstens so ihn so wieder herrichten, herstellen, dass man davon nichts mehr sieht? Also, weil das spielt ja sicher auch eine Rolle, ne? Das halbe Gesicht war jetzt geschwollen und blau und rot. Ist natürlich auch nochmal so ein Makel, der dann vielleicht ein Leben lang bleibt, ne?
Klar, also darüber haben wir jetzt noch nicht mal so im Konkreten gesprochen, weil ich glaube, jetzt gerade geht es halt vor allen Dingen darum, so ist da noch irgendwas zu machen, kann man da vielleicht auch nochmal eine zweite Meinung gegebenenfalls einholen, je nachdem wie die OP heute verläuft, geht man dann nochmal in eine andere Klinik. Wir gucken ja jetzt erstmal, wie überhaupt das vielleicht noch irgendwie mit ein bisschen Sehkraft auf dem linken Auge zu retten ist und dann geht es vielleicht dann im Nachhinein nochmal um die Kosmetik drumherum, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
Ja, dafür wünschen wir von dieser Stelle auf jeden Fall erstmal alles Gute.
Ja, absolut.
Wer Hinweise haben könnte, der darf sich natürlich an die Polizei wenden. Die Telefonnummer, die können wir ja vielleicht nochmal in unseren Artikel zu dem Thema schreiben, wo sich Zeugen an die Polizei wenden können. Da gibt es in der Regel immer so ein Zeugentelefon. Ansonsten, naja, von hier aus toi 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 und ich denke mal, wir werden den Kontakt halten und möglicherweise dann auch später nochmal mit der Familie sprechen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Auf jeden Fall aber bei den Ermittlungen am Ball bleiben und schauen und naja, hoffen, dass diese Tat letztlich irgendwie auch aufgeklärt werden kann. Ne?
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Danke, Johannes, Tobi. Eigentlich wollten wir noch über ein positives, ein fröhliches Thema sprechen, das hattest du erst vorgeschlagen. Also es ist so, liebe Zuhörer, wir überlegen uns natürlich immer, welches Thema können wir machen, wer hat Zeit, wer hat Lust, in den Podcast zu kommen. Johannes war sofort dabei und hat gesagt, pass auf, mein erstes Thema im Podcast, als ich vor, weiß nicht wie lange, vor einem halben oder einem ganzen Jahr inzwischen.
Noch nicht ganz so lange, ich habe im Juni angefangen, ja, aber ich muss dich auch noch an einer anderen Stelle ganz kurz korrigieren. Ach so. Es ging noch nicht mal so um ein Podcast-Thema, sondern okay. Es ging um das erste Thema, das ich überhaupt für irgendwas in irgendeiner Form angegangen bin.
So, und das zeigt ja, dass wir dranbleiben und dass du immer dein Ohr bei den Leuten hast. Das wird jetzt weitergedreht. Also erzähl, was war dein erstes Thema und ganz kurz, wie ist es weitergegangen?
Da saß ich bei Michele Anfang Juni.
Nicht bei irgendeinem Michele, sondern bei dem Michele, der das Restaurant an der Wittener Straße führte.
Genau so. Und da war ich zu Gast. Das war der erste Termin, den ich hier übernommen hatte, als ich in der Redaktion angefangen habe. Und das war ja, wie viele wissen werden, eine eher traurige, dramatische Geschichte, weil Michele halt gesagt hatte, ich muss jetzt nach Jahrzehnten, das ist ja eine Institution, eine kulinarische Institution in Castrop-Rauxel, kann man glaube ich schon so sagen.
Absolut.
Die Pizzeria bzw. das Restaurant schließen muss. So Michele damals Anfang Juni. Weil Personalmangel und er wird halt auch nicht jünger. Er muss zwar noch ein, zwei Jahre machen bis zur Rente, aber trotzdem diesen ganzen Stress, den konnte er sich nicht mehr geben. Und jetzt war ich in dieser Woche nicht zum zweiten Mal, sondern mittlerweile war ich zwischendurch schon ein paar Mal öfters bei ihm und habe mit ihm gesprochen. Und da konnte ich ja jetzt über die letzten Monate quasi das schon so ein bisschen begleiten. Und auch das werden wahrscheinlich die allermeisten schon auf dem Schirm haben. Michele bleibt doch. Es hat sich ein anderer Inhaber gefunden. Und mit dem zusammen will er jetzt das Restaurant weiterführen. Er hat jetzt nicht mehr alle Chefaufgaben, sondern kann da quasi in der Küche Gas geben und kann auch so ein bisschen mit seiner Erfahrung den Neuling anlernen. Aber er hat nicht mehr so diesen ganz, ganz großen Stress. Und das ist genau das, was er sich ursprünglich mal gewünscht hatte. Und jetzt wird es darauf hinauslaufen, höchstwahrscheinlich, dass wir Anfang nächster Woche wieder Pizza bei Michele essen können.
So, da empfehle ich auch deinen Text, denn da steht unter anderem drin, dass der neue Chef letztlich irgendwie auch gesagt hat, nee, ich bin bloß der Lehrling, der richtige Chef ist Michele, der war Michele, der bleibt Michele. Also sehr sympathisches Duo offenbar, das auch sonst noch familiär, glaube ich, Unterstützung bekommt im Service und beim Kellnern und so. Also insofern, ab nächste Woche ist Michele wieder da. Wann genau, wissen wir noch nicht, sagen wir aber noch nächste Woche.
Ich wollte gerade sagen, da wollte er sich nochmal melden. Also er geht davon aus, dass es wahrscheinlich schon der Montag werden könnte. Vielleicht wird es dann am Ende doch noch der Dienstag, aber da hält er uns auf dem Laufenden und wir dann wiederum euch.
Genau, wir haben ja unseren Newsblog. Da sind immer viele Plätze frei für kurze Meldungen aus dem Stadtgeschehen. Da bringen wir eigentlich immer alles unter, was wir in Kürze nochmal weiterdrehen oder was wir so erfahren, aber nicht zu einer eigenen ganzen Geschichte taugt. Unsere Geschichte bei N Plus ist jetzt schon da, aber nächste Woche erfahrt ihr dann bestimmt als erstes bei uns im Newsblog, wie es bei Michele weitergeht, beziehungsweise wann genau ihr dort wieder Pizza essen könnt. In diesem Sinne, Johannes, von Juni bis Oktober sind ja erst 4 Monate. Kam mir schon viel länger vor.
Ja, ich meine gut, zwischendurch warst du ja auch noch nicht mal da, aber freut mich das ja umso mehr, dass das schon für dich
weißt du was?
So ein Ding ist.
Nächste Woche sehen wir uns hier wieder im Studio. Ich danke dir das auf jeden Fall erstmal. Bis dann. Schönes langes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Wir sind beim Sport.
Nimmst du schon auf?
Ja, sicher. Hallo Lars.
Hallo.
Für euch und für uns alle im Studio, Lars Biermann, wie, ich sag mal, einfach jede Woche, oder?
Ja, fast.
Wir reden mal wieder über den SV Wacker Oberkastrop und hinterher über deinen Stunt an diesem Wochenende, aber dazu später mehr. Wacker Oberkastrop war letzte Woche schon Thema, weil es eine Trennung gab zwischen dem Trainerteam Kevin Großkreuz, Jimmy Timm und dem Club. Mhm. Es war keine Entlassung, es war kein Rauswurf, es war eine einvernehmliche Trennung, wie wir erfahren durften.
Ja, kommt drauf an, wen man fragt, aber ja.
Und heute steht fest, dass es einen Nachfolger gibt. Genauer gesagt, am Mittwochabend war er schon am Platz beim Training. Wer ist es? Wer macht Wacker wieder spielfähig?
Genau, gestern hat er schon trainiert. Gestern Morgen wurde es offiziell. Antonio Molina übernimmt den SV Wacker Oberkastrop. Zum zweiten Mal, möchte man sagen, also schon wieder. Ich glaube, eine Lösung, die Wacker als 1A-Lösung bezeichnet hat. Das sagen Vereine natürlich immer. Aber in dem Fall, um vielleicht meine Einschätzung dazu abzugeben, das kaufe ich dem Verein absolut ab, weil Toni Molina, kann ich mir vorstellen, dass mit Wacker einfach ein perfect Match ist.
Woher kommt Toni Molina? Musste dafür eine Ablöse gezahlt werden? Hat er seinen alten Job aufgegeben oder hat er eigentlich gar nichts gemacht zuletzt?
Toni Molina kommt ursprünglich aus dem Rheinland. Das war in seiner ersten Amtszeit schon immer so ein bisschen so ein Thema, weil wenn man Toni so erlebt am Platz, er ist so der ruhige Rheinländer, um das mal so zu beschreiben. Und dann kam er halt hier mitten ins Ruhrgebiet und sagte, glaube ich, am Anfang auch ab und zu, dass er davon ein bisschen überfordert war, hin und wieder, so wie die Leute sind. Aber hat die Ruhrpott-Art direkt zu lieben gelernt, hat es dann auch vermisst, kommt auch von seinem Heimatclub jetzt zurück, vom VfB Hilden, dort war er zuletzt sportlicher Leiter, das ist so ein bisschen der Amateurfußballbegriff für den Sportdirektor, wie man ihn aus dem Profifußball kennt.
Also einer, der Kaderplanung macht.
Kaderplanung,
und genau. Und den Trainer so ein bisschen organisatorisch den Rücken frei hält.
Richtig, genau, also kümmert sich um den Kader, kümmert sich im Zweifel halt auch um einen neuen Trainer, wenn es soweit wäre. Dort hat er dann, glaube ich, am Dienstagabend noch, hat der VfB Hilden das bekannt gegeben, seinen Vertrag aufgelöst. Der hatte da, so liest sich zumindest aus der Meldung vom Verein, so ein Deal mit ihnen, dass er gesagt hat, wenn er irgendwo einen neuen Trainerjob findet, dann geben die sich die Hand und sagen, alles klar, danke für die Zeit und machen da kein Hehl irgendwie, also lösen einfach den Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen auf. Das hat er dann gezogen und Mittwoch dann direkt bei Wacker vorgestellt worden.
Ist ein Pendler dann, der muss eine Stunde fahren zum Training, jeden zweiten Tag oder wie läuft das ab?
Ja, das wird er müssen. Das war auch der Grund, warum seine erste Amtszeit damals geendet ist. Damals der alte Vorstand noch, von denen ist keiner mehr im Verein. Martin Janicki, aber das ist ja nicht der Vorstand. Damals war es dann Tim Eibold und Torben Krohl, wollten schon, ich glaube im Oktober 23 mit ihm damals verlängern. Da hat er gesagt, das kann er nicht gewährleisten, da er beruflich eine neue Perspektive bekommen hat und gesagt hat, das wird dann schwierig mit dem Pendeln, also da immer hin und her zu fahren. Da hat man dann damals den Vertrag aufgelöst auch und er ist gegangen. Scheint sich verändert zu haben. Ich habe noch nicht mit Toni gesprochen. Ich weiß nicht, ob der Kollege Jannis, er hat auf jeden Fall gestern Abend, glaube ich, am Platz mit ihm geredet. Scheint sich gebessert zu haben. Er hat wieder Zeit, hin und her zu fahren.
Wie oft trainieren die? Dreimal in der Woche oder was?
Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, viermal. Also dreimal trainiert er schon Bezirksligist. Ich kann mir vorstellen, dass Wacker viermal die Woche trainiert.
Ja. Jetzt muss er ja ein bisschen das Ruder rumreißen, ne? Also jetzt ist es am Wochenende ja nach der Trennung schon zum ersten Saisonsieg immerhin mal gekommen. Ein ziemlich knappes Ding am Ende offenbar, weil in der Nachspielzeit sogar noch der Anschlusstreffer fiel für, ich glaube, Iserlohn, habe ich das
richtig erinnert? Genau, den FC Iserlohn.
Wie geht's jetzt weiter? Also steht das sportlich dann weiterhin auf der Kippe oder glaubst du, jetzt kommt da so eine Aufbruchsstimmung rein?
Ich glaube, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich mir eigentlich wenig Sorgen noch jetzt gerade um Wacker mache. Sie haben mir danach mit ihren zwei Spielen recht gegeben, zweimal gewonnen, wenn auch knapp, einmal im Elfmeterschießen im Pokal, einmal jetzt 3-2 gegen Iserlohn. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Stimmung, und da habe ich mit einem Spieler diese Woche gesprochen, der sagte, die Stimmung war eigentlich war nie schlecht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt dann noch besser wird und Toni da sicher nochmal so einen neuen Schwung reinbringt.
Wie tickt der denn so? Erzähl doch mal.
Ja, das habe ich ja auch in einem Text geschrieben, dass er gerade bei den Fans einer der beliebtesten Trainer war, die Wacker so hatte. Also okay.
wenn man so an alteingesessenen Wackeranern vorbeigegangen ist, an diesem Stammtisch, den man auch kennt, der da oben immer steht bei den Spielen, war immer mal wieder irgendwie der Name Toni Molina im Raum. Und was macht der Toni eigentlich gerade? Wo ist er gerade? Wie läuft es bei Hilden? Also der war super beliebt und ich glaube, deswegen kann er da Schwung reinbringen. Und das ist halt auch so, glaube ich, seine Art. Ne? Also er ist absoluter Fachmann. Das spricht dafür, dass er bei Fortuna Düsseldorf schon mal die U17 trainiert hat in seiner Zeit. Hat diverse Oberligisten trainiert, mit dem TSV Meerbusch zum Beispiel. Hat jetzt dann auch bei einem Oberligisten, also seinem Heimatverein VfB Hilden, gearbeitet in der sportlichen Leitung. Heißt, er hat auch ein Auge für Spieler, die eventuell dann im Winter nochmal kommen könnten. Also man hat da einen absoluten Fachmann an der Seite, der völlig ruhig und besonnen, also er kann auch emotional werden, er ist ja Spanier, das kann mal hochkochen, aber völlig im Rahmen meistens. Und gerade auch kommunikativ glaube ich, dass Toni Molina ein sehr guter Trainer ist, gerade auch wenn er so mit uns kommuniziert, immer völlig entspannt, offen, authentisch. Also jetzt würde ich schon fast sagen, nicht nur bei den Fans auch sehr beliebt.
Kann man sich bei Wacker dann taktisch auch auf was anderes Neues einstellen? Weiß man ungefähr, was der für ein Konzept verfolgt? Hat der, weiß nicht, es gibt das hohe Pressing zum Beispiel, es gibt Teams, die unheimlich viel selbst im Ballbesitz sein wollen. Was ist eher so sein Charakter? Kannst du das schon sagen?
Ja, das wird schwierig zu beurteilen sein, weil er durchaus einen anderen Kader vorfindet, als er das damals getan hat. Wenn man so ein bisschen guckt, wie Jimmy Timm und Kevin Großkreutz gespielt haben, war das, glaube ich, schon intensiv, gegen den Ball auch fordernd, also da viel gegen den Ball zu arbeiten. Ich meine mich zu erinnern, dass Toni Molina auch in seiner ersten Amtszeit so viel gerne den Ball hatte mit seiner Mannschaft. Damals hatte man noch ein bisschen andere Spieler, ein bisschen erfahreneren Kader, das, was natürlich dabei hilft, so den Ball zu halten. Jetzt hat man eine sehr junge Mannschaft, die natürlich dadurch laufstark ist, weil junge Beine, frische Beine können viel laufen. Bleibt abzuwarten, wie er das dann umsetzt.
Wann können wir es denn erste Mal sehen? Wann gibt's denn das erste Pflichtspiel?
Genau, jetzt am Sonntag ich meine 15.15 Uhr bei der SSV Buhr in Gelsenkirchen.
Könnte man hinfahren,
Könnte man hinfahren, wer keine Lust hat, da hinzufahren, über den übernimmt das der geschätzte Kollege Hermann Klingsieg, der dann im Live-Ticker die Partie begleiten wird auf rn.de. Also wer da Lust hat und keine Lust hat, nach Gelsenkirchen zu fahren, Schalke spielt ja auch um 13 Uhr parallel in Bielefeld. Also kann man dann bei uns in den Live-Ticker reinklicken und sich mal anschauen, wie Toni Molina so sein erstes Spiel beschreibt.
Und eine Woche später gibt es ein Heimspiel?
Danach die Woche geht es dann wieder zu Hause ran, am 12.10. genau, gegen den SC Obersprockhövel ab 15.30 Uhr. Auch spannendes Duell, also wer da vorbeikommen möchte, das lohnt sich, weil Trainer des SC Obersprockhövel ist Michael Wurst. Den kennen wir noch aus seiner Zeit beim FC Frohlinde, beim FC Castrop-Rauxel. Guter alter Wegbegleiter auch von Ex-Wacker-Trainer Jimmy Timm. Mal gespannt, vielleicht guckt Jimmy sich das Spiel dann auch an, das weiß ich nicht. Aber wer Michael Wurst auch mal wiedersehen will, das ist dann auch das, kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Und vielleicht ist dann ja auch Lars Biermann da, mal gucken.
Das, werde ich nicht sein.
Oh, guck mal.
Ich bin in Dublin an dem Wochenende.
Ach guck, also auch auf großer Auswärtstour. Lars Biermann, jetzt müssen wir noch was ganz Persönliches klären. Das ist für dich das Wochenende der Entscheidung. Nein, du hast dir was vorgenommen für den 3. Oktober oder wann ist der Marathon?
Ja,
jetzt habe ich es schon gedroppt.
Ja, genau. Ja, morgen ist Halbmarathon in Dortmund. Kann man dann auch unsere Berichterstattung von den Kollegen der Dortmunder Lokalsportredaktion verfolgen.
Mal gucken, ob du drin vorkommst.
Ich bin gespannt, weil ich werde nicht als Reporter, sondern dann in dem Fall auch mal selber als Sportler da sein. Ich kann ja nicht immer nur über andere Leute schreiben, wie sie Sport machen und selber nie was tun. Diesmal bin ich dann gefordert. Allerdings, wer das verfolgen möchte, kann dann natürlich, ich glaube, es wird einen Livestream geben, aber es wird auf jeden Fall Berichterstattung geben von den Kollegen vor Ort. Ich glaube, Katja Wehrland wird da sein und das Ganze verfolgen. Ich glaube, spannender ist dann eher, wer den Sieg holt, was die Siegerzeit sein wird.
Du nicht,
damit,
oder was?
Nein, damit werde ich nichts zu tun haben. Ich werde einfach irgendwann ins Ziel eintrudeln und dann ein Stück Kuchen essen und nach Hause fahren.
Boah, wir drücken dir die Daumen für 21, wie viel genau?
21,1. Oder ich glaube richtig 21,0975 oder so.
Und das in Hörde über Phoenix West und am Phoenixsee, ist auch ganz spannende.
Genau, Gegend. Zieleinlauf ist am Phoenixsee.
Viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche. Dann müssten ja auch die schweren Beine wieder rausgegangen und rausgelaufen sein. Lars Biermann, toi 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 und vielen Dank.
Gerne, ciao.
Psst, jetzt spricht zum Abschluss noch Jens Langensiepen. Das ist der Chef vom Stadtmarketing und der hat noch eine Botschaft für das Wochenende in 8 Tagen.
Ja, also wir haben zum einen das, was wir die letzten 2 Jahre natürlich auch gesehen haben. Breites Angebot an Händlern, die ihre Waren anbieten. Wir haben diverse Handwerker, die da sind, auch live. Ein Schmied ist da, ein Tuchmacher ist da, ein Schuster ist da. Also alles schön zum Angucken und Eintauchen ins Mittelalter. Wir haben für Kinder einiges dabei. Die große Kutsche ist wieder da mit den 3 großen Pferden, wo die Kinder eine Runde drehen können. Wir haben Korbflechten, wir haben Bogenschießen
und alles so weiter. Auf dem Marktplatz?
Alles auf dem Marktplatz. Sehr, sehr rappelvoll wie die letzten 2 Jahre auch. Ne? Genau, aber ein breites kulinarisches Angebot mit mittelalterlichen Speisen und Met und dann an Getränken. Wird wunderbar. Dann haben wir wieder die Schwertkämpfer, die an mehreren Slots gegeneinander antreten. Also wirklich, das ist ein Showkampf, aber fühlt sich echt und authentisch an. Wir haben Feuerspucker da, wir haben Musik da. Wir haben erstmals einen Fakir da, der barfuß über Scherben laufen wird. Das ist nochmal eine kleine Weiterentwicklung. Und jetzt kommen wir zu 2 Dingen, die wir nochmal wirklich weiterentwickelt haben. Zum einen der Samstagabend. Da ist uns wichtig dieses Jahr, dass wir noch mehr feiern, auch in den Abend hinein. Da wird es bis 22 Uhr Musik geben. Also da nochmal im Vergleich zu den letzten 2 Jahren wollen wir wirklich gerade zu dieser Abendstunde 20 bis 22 Uhr nochmal gemeinsam richtig zelebrieren und Spaß haben. Genau, und dann ein Highlight, die Jungs sehen Sie hier. Das ist die offizielle Einführung der Castroper Stadtwache. Die Jungs haben zum Teil schon länger mit Mittelalter zu tun, zum Teil aber auch neu mit an Bord gekommen und haben irgendwann Feuer gefangen und gesagt, ey, wir hatten total Spaß. Und wir haben gesagt, ey, das ist super, wenn ihr bei uns am Mittelaltermarkt eine Rolle spielt. Und dann haben wir die Rolle der Stadtwache quasi implementiert. Und jetzt sind die schon die letzten Wochen und Monate auf diversen Märkten unterwegs, also Mittelaltermärkten, und machen Werbung für die Villa Castorp und sind wirklich Feuer und Flamme und werden auch an dem Wochenende da sein. Man kann Fotos machen, es wird ein kleines Zelt geben neben der Bühne für die Jungs, wo die sich aufhalten können. Quasi so offizielle Repräsentation der Villa Castorpe, wenn man so will. Insofern, das ist tatsächlich neu und da freuen wir uns sehr drüber, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank nochmal an die Jungs.
Über diese Stadtwache könnt ihr mehr sehen bei uns bei rnde/castrop. Und damit beenden wir die heutige Ausgabe des Podcasts. Ich möchte noch einen Hinweis loswerden und der ist mir ganz besonders wichtig. Werdet doch Teil unserer Community von RN+. Dann könnt ihr nämlich alle Artikel auf unserer Website lesen, könnt mitdiskutieren, seid immer besser informiert als der Rest der Stadt und seid live dabei, wenn wir zum Beispiel in der kommenden Woche vom Mittelaltermarkt berichten. Von Schwertkämpfen, von Gauklern, von Gesang und von Met. Ich würde mich total freuen, wenn ihr es ausprobiert. Das könnt ihr auf unserer Website tun oder ihr könnt es tun in der App. Die App findet ihr in allen App Stores, also bei Google Play oder bei Apple App Store mit Eingabe des Suchbegriffes RN+. Also einfach 3 Zeichen, das R, das N und das Pluszeichen. Wenn ihr die App installiert, dann seid ihr eigentlich mit allem ausgestattet, was ihr für ein gut informiertes Leben in Castrop-Rauxel braucht. Und nicht zu verachten, ihr unterstützt damit auch die Zukunft unseres Podcasts. Und aus diesem verabschiedet sich an dieser Stelle euer Tobias Weckenbrock mit einem herzlichen Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.